herzlich willkommen zu einer neuen Folge von I Can't Hear You. Mein heutiger Gast, auf den habe ich mich extrem gefreut. Ich weiß, das sage ich fast immer, aber auf ihn habe ich mich gefreut, weil ganz Wien kennt ihn und seine legendären Partys mit seinen Kumpels. Und zwar ist bei mir heute zu Gast der legendäre Alexander Pecker.
Hi, danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Ich freue mich, dass wir uns jetzt auch wieder mal face to face sehen.
Schon eine Zeit, ja.
Es ist wirklich eine Zeit her. Die letzte Party habe ich ja ausgelassen. Wo war meine Einladung übrigens? Die ist verschütt gegangen,
ist,
ne?
Die ist bei der Post. Und
die Post, ich weiß. Also, die bringen immer nur die Rechnungen, ne? Ja, Einladungen gehen irgendwie unter. Nein, Spaß beiseite. Deine Partys mit deinem Kompagnon, Kollegen Alexander
Andreas.
König. Andreas, ja, entschuldige, Alex, bist du? Andreas König ist wirklich legendär. Die letzte Party habt ihr gefeiert im Kursalon Hübner, also was richtig, richtig Großes.
So. Ja.
Roundabout. Und wie kommt das? Geht ihr jetzt unter die Veranstalter?
Nein, also das ist eher so ein Ding von Andreas. Die haben das gestartet, ich glaube, just for fun. Und das hat sich dann ganz lustig entwickelt. Und so hat es dann immer eine Fortsetzung gefunden. Und ja.
Und es war ja auch ursprünglich, waren das ja immer Secret-Partys.
Genau, ne? Es war am Anfang Secret, weil das einmal, die allererste war eine Villa von einem Freund, die stand leer. Und das hat länger gedauert, bis die vermarktet wurde. Und die war schon recht runtergekommen, sag ich mal, die hätte man renovieren müssen. Und dann hat die mal für eine Party hinhalten müssen.
Ich erinnere mich daran, da kannten wir uns aber noch nicht. Mhm. Ich habe es nämlich gesehen bei Mac Troy.
Ja, genau, der war dort.
Der Mac war dort und hat dann Der war auf jeder und das ist auch das Schöne, weil wenn Mac etwas postet, dann weißt du, dass es auch bei den Leuten ankommt. Der hat dann auch so kaputtes Waschbecken und so weiter. Also
ja,
dann
ja,
so, es war eh schon so renovierungsbedürftig, ja. Aber nach der Party war so, okay, Abriss.
Ja, es war schon wirklich an der Grenze auch schon davor.
Ja,
also das
stimmt.
Stand jahrelang leer.
Aber ihr macht das ja jetzt nicht einfach nur so, dass ihr sagt, hey, wir sind jetzt irgendwelche Veranstalter, sondern Fakt ist, ihr seid ganz groß im Business, sprich E-Commerce.
Mhm, ja.
Also, kannst du uns ganz kurz erklären, E-Commerce, was bedeutet das konkret?
Also das ist eigentlich unser Tagesgeschäft, unser Hauptbusiness. E-Commerce ist nichts anderes wie der Online-Handel. Also einfach nur digitaler Handel online und zwar mit diversen Produkten. Und da haben wir gestartet vor circa gute 5 Jahren, oder sind schon 6, ja, sowas.
2017.
2017, sowas.
Aber dann, also ich hätte jetzt gedacht, okay, ich habe nämlich gesehen, welche Umsatzzahlen ihr gemacht habt in 2,5 Jahren, also in 2,5 Jahren. Und habe dann gedacht, okay, das ist wahrscheinlich der Pandemie geschuldet. Stimmt aber gar nicht.
Zum Teil. Also die Umsätze waren davor schon sehr gut. Und während des ersten Lockdowns haben wir halt Rekorde gehabt, weil niemand hat gewusst, wie es weitergeht. Also für die Leute war das alles neu. Und niemand hat damit gerechnet, dass mehrere Lockdowns kommen, dass man eventuell auch seinen Job verliert, dass die Teuerungswelle, die was jetzt aktuell hier ist, die was jeden betrifft, dass die kommt, das wusste ja niemand ganz am Anfang. Und das war der Grund, warum die Verkäufe so hoch waren, weil die Leute waren zu Hause, dementsprechend waren die alle mehr im Internet unterwegs, am Smartphone, am Tablet, am MacBook, wo auch immer, und haben natürlich Sachen gekauft.
Ihr habt
mehr Sachen als sonst gekauft.
Mehr Sachen als sonst. Ich bin ja immer noch jemand, der sich weigert, online zu bestellen. Ich bin immer noch so jemand, ich gehe in den Store, in den Laden, weil ich mir dann immer denke, die muss man auch am Leben erhalten. War natürlich während der Pandemie sehr schwierig, aber da habe ich es auch noch geschafft. Aber ich habe so dieses Gefühl, da komme ich nicht mehr drum rum.
Nein, also ich meine Amazon, da bestellen schon fast meine Großeltern, sage ich jetzt einmal, dort. So.
Nicht, dass ich in dem Alter deiner Großeltern wäre, für alle, die jetzt zuhören und nicht zuschauen.
Nee, die sind schon über 90.
Okay, da habe ich noch ein bisschen Zeit. Aber also umsatztechnisch, ihr habt 12,5 Millionen Euro Umsatz gemacht in 2,5 Jahren.
Es waren ein bisschen mehr. Also insgesamt sind es, glaube ich, jetzt 14 oder 14,5. Und ich glaube...
Euro.
Also ja, Dollar, Euro ist jetzt eh schon gleich.
Ja, das stimmt auch wieder.
Aber es waren Dollar, ja klar, das ist alles Dollar. Und ja, also im Lockdown, also der Umsatzrekord war, glaube ich, 1,2 oder 1,3 war das in einem Monat. Das war, glaube ich, der
in
März.
In einem Monat? Ja, das heißt so der erste Lockdown, wo die Leute gar nicht wussten,
in Amerika damals.
Ja. Okay, muss man sich auch erstmal auf der Zunge zergehen lassen.
Das war gut. Es gibt auch die Kehrseite der Medaille. Natürlich ist jetzt da die Kaufkraft zurückgegangen, muss man auch dazu sagen.
Gut, wenn ihr aber ein bisschen wirtschaftlich agiert habt, dann ist ein bisschen was übrig. Ich stelle dir jetzt ganz frei heraus die Frage, bist du Millionär?
Ja, also die Frage.
Hast du jetzt schon mit Ja geantwortet?
Nein, also, um es so zu erklären, also wenn jetzt jemand sagt, geh zum Bankomat oder geh an den Schalter und hebe jetzt 1 Million im Bar und leg sie dahin, das könnte ich nicht machen.
Also wenn ich jetzt entführt werden würde und jemand sagt, hier kannst du Lösegeld.
Das schaut dann schlecht aus.
Oh Mann, lohnt sich nicht, Leute.
Das schaut dann schlecht aus. Nee, also das liegt also, so wie auch bei allen großen Unternehmern, das liegt im Firmenwert, den müsste man veräußern, wenn man das haben will, das Geld. Und es ist natürlich im Umlauf. Es ist in gewisse Assets, also jetzt auch in Aktien, dass das... Klar, man kann alles auflösen, aber zur aktuellen Zeit sind noch viele, sage ich, Investitionen nicht gerade im grünen Bereich.
Absolut.
Und somit würde es auch nicht auflösen. Also ich könnte nicht darauf zugreifen, aber wenn man Firmenanteil alles veräußern würde, da würde schon was Gutes übrig bleiben.
Was Gutes? Ja. Einstellig, zweistellig?
Das ist schwer zum Beurteilen.
Ich will es jetzt ganz genau wissen.
Diesen Firmenwert zum Beurteilen ist sehr schwer im Onlinehandel. Also mir gehört die Hälfte. Und wir haben schon mit vielen Leuten geredet, mit Anwälten, mit Unternehmensberater, ob sie uns einfach rein aus Interesse, nicht weil wir die Firma verkaufen wollen, sondern einfach rein aus Interesse, was der Wert ist. Und es ist grundsätzlich im Handel ist das leichter zu beziffern, nur bei uns, wo alles online ist, wenn ich die Werbung jetzt abdrehe, wäre der Umsatz, würde wahrscheinlich einbrechen ohne Ende. Es ist schwer zum sagen, aber die Kundendaten sind, sage ich, der wertvollste Teil der Firma und wie viele Kundendaten haben wir? 300.000 oder so.
Oh wow. Okay.
300.000 Kundendaten aus Amerika und Kanada großteils. Und ich glaube, wenn es einmal zu einem Exit kommen wird, ist das halt für ein Unternehmen, das vielleicht auch in der Branche tätig ist, das Interessanteste.
Okay. Muss ich jetzt erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Also das finde ich schon heftig. Aber dir geht's nicht schlecht. Also wenn ich deine Insta-Stories sehe und was fährst du nochmal für ein Auto?
Porsche.
Ja, ne, genau. Den hast du auch noch gar nicht so lange. Und bist auch schon das ein oder andere Mal angehalten worden.
Den habe ich seit 2 Monaten jetzt. Also ich hatte davor, Entschuldigung, drei sind es jetzt. Hatte davor immer Sportwagen eigentlich, aber das ist jetzt ein SUV. Und es ist ein bisschen gemütlicher angegangen.
Fährt sich gut. Also ja, es geht dir nicht schlecht.
Selbst und wenn ich du werde nicht mit denen angehalten. Also ich muss sagen, mit dem vorigen Auto habe ich wirklich oft Strafen gezahlt, aber der ist ein Understatement. Also da wird man nicht aufgehalten, da wird man nicht angehalten.
Da kennt sich der Polizist auch aus.
Ja, da bin ich gut unterwegs.
Zum Thema Polizei kommen wir später, aber ich möchte gerne nochmal darauf eingehen. Also du sagst jetzt Kundenstamm Amerika, also USA, Kanada. Ja. Wie kommt das und was macht ihr eigentlich? Also womit handelt ihr denn eigentlich?
Naja, online? Es ist ganz einfach. Also wir haben damals begonnen mit der Versandmethode Dropshipping. Das ist ganz einfach. Du baust einen Online-Shop, implementierst gewisse Produkte und ja, dann schaltest du auf diese Produkte Werbeanzeigen auf Facebook, Instagram, Google, TikTok mittlerweile. Und im Background, also im Hintergrund, bist du connected mit deinem Händler, wo du davor die Preise ausmachst, alles. Jetzt kauft der Kunde bei uns ein. Die Bestellung geht automatisch über diverse Schnittstellen zu unserem Händler in Asien oder in China, besser gesagt. Und der verschickt das dann zu unseren Kunden. So haben wir gestartet. Mittlerweile ist das Ganze jetzt schon zu einer größeren E-Commerce-Brand herangewachsen, weil wir haben jetzt in Amerika sind wir in Verhandlungen mit einem eigenen Warehouse, dass wir die Produkte gleich einmal um, weiß nicht, 200.000 Euro oder beziehungsweise Dollar die Produkte im Vorhinein einkaufen, dann bin ich auch 50% unter dem aktuellen Einkaufspreis, weil das ist natürlich wirtschaftlicher.
Yeah.
Und ja.
Okay, und womit handelt ihr? Ist das unterschiedlich oder gibt es
irgendwas Spezielles? Wir haben vieles probiert, aber das, wo wir unseren wohlgefühltesten haben und was auch funktioniert hat, war Haustiernische, also Hundeprodukte.
Oh, da geht mein Herz auf.
Ja.
Warum haben wir uns nicht schon früher kennengelernt?
Ja, das sind Hundeprodukte.
Jeder Hundebesitzer wird jetzt gerade genau wissen, was ich fühle.
Ja.
Weil für seinen Wauzi wird man irgendwie alles kaufen.
Ja, das ist wahrscheinlich auch der Grund,
oder?
Warum die Umsätze auch im Lockdown so stark waren.
Ja.
Und es ist ja oft so, man kauft ja nicht nur eine Sache, sondern kauft halt immer wieder so Sachen.
Ganz genau, ganz genau. Und ich bin halt jemand, also ich sage immer schon, bei den Beauty-Produkten zum Beispiel, kriegst du mich immer über das Packaging, du kriegst mich über den Duft. Da ist mir der Inhalt manchmal
Beauty-Produkte haben aber auch einen Riesenvorteil, weil sie werden irgendwann leer.
Ja, ganz genau.
Das heißt, man
ganz
muss genau. Sie neu, wenn das Produkt oder gut ist, musst du es neu kaufen.
Hast du recht? Oder du hast einen Hund, der wirklich alles immer gleich irgendwie zerbeißt und kaputt macht. Da musst du aber relativ schnell wieder Neues bestellen. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Weil das erinnert mich jetzt gerade an Philipp Klein. Der hat auch mal angefangen mit Hunde.
Das heißt, man kann so Luxushunde.
Luxushundeartikel, genau. Hundekörbchen, Betten.
Es war eine Entscheidung. Aus Verzweiflung will ich nicht sagen, aber wir haben schon mehrere Sachen probiert, aber mehrere Online-Shops, in mehrere Nischen. Und die haben nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Und wir haben dann Brainstorming gemacht, ich und Andreas. Was könnten wir noch machen? Was lässt sich gut verkaufen? Was ist eventuell auch emotional? Und
du hast nämlich einen Hund, ne?
Meine Eltern haben einen Hund und wir sind damals im Wohnzimmer meiner Eltern gesessen. Und wir tun ein Brainstormen, alles Mögliche durchgedacht. Und auf einmal läuft der Hund meiner Eltern vorbei. Und dann habe ich mir gedacht, gut, man könnte sich in die Nische der Hunde bewegen, weil es ist schon was Emotionales. Und ich habe gesagt, die Besitzer lieben natürlich einen Hund. Absolut. Bei Frauen ist das noch schlimmer als bei Männern. Und da habe ich rein aus logischem Aspekt gedacht, wenn man jetzt nicht 200 Euro am Ende des Monats jetzt übrig hätte, und man sieht die Werbeanzeige eines wirklich coolen Produktes, was man noch nicht hat oder vielleicht in einem anderen Design oder so will, kauft man das eher für seinen Hund, weil es einen Spaß, weil das dann trägt, man kann coole Fotos machen, sage ich einmal, anstatt dass man sich selber irgendwas anderes halt kauft, was eh nicht so einen Stellenwert hat wie die Geschenke oder wie die Accessoires für den Hund.
Ich bin vollkommen bei dir. Eine Freundin von mir hat einen Frenchie und Kaya ist jetzt ein Jahr geworden vor irgendwie einer Woche oder zwei Wochen und die hat ihr dann irgendwie so eine Krone gekauft mit Gummizug.
Ja, da gibt's alles.
Also man wird schon irgendwie ein bisschen crazy. Ne?
Ich meine, es gibt doch Leute, die feiern Hundegeburtstag.
Richtig, und da wurden auch die Geschenke eingepackt und ich fand das so süß. Jetzt muss man aber auch sagen, das ist von Hunderasse zu Hunderasse natürlich auch unterschiedlich, ja. Also wenn du so einen Golden Retriever hast, der will einfach nur fressen.
Ja, also unsere Hauptprodukte sind eigentlich Hundegeschirre, Leinen und alles. Ja. Spielzeug, muss ich sagen, geht auch als so Side-Products weg, aber der Fokus liegt eher auf dem Hundegeschirr, weil wir haben viel personalisiert in dem Bereich. Also die Leute können den Namen draufdrucken und alles.
Ich finde es wirklich schade, dass wir uns nicht vorher kennengelernt haben, weil ich habe meinem Hund damals, oder wir haben unserem Hund damals ein Luxushalsband gekauft. Okay. Ich sag nur...
Von einem teuren Hersteller.
Ganz teurer Hersteller, zwei Buchstaben.
Ah ja, na gut. Habe ich mir schon gedacht, das ist das Braune.
Ah, das Braune und es passte so zu seinem goldenen Fell.
Das ist das kleine, dünne Halsband.
Gell? Nee, der ist, dadurch, dass er das ein Golden Retriever ist, haben wir das Größere nehmen müssen. Okay.
Aber ich kenne das, ja.
Aber ich bin, das ist
teures Produkt.
Ist ein teures Produkt, aber it's just for fun. Also den kannst du mitnehmen, wenn du in die Stadt gehst.
Ich glaube auch, es ist, wir haben auch mal überlegt, also jetzt nichts konkret in der Umsetzung, ich habe mal das Brainstorming gemacht, so eine teure Kollektion, also sowas wirklich, was einige 100 Euro kostet. Haben wir dann aber gedacht, das kriegst, klar, deine Hersteller mit zwei Buchstaben, der hat schon den einen oder anderen, der was das kauft, aber es ist nicht die Masse und ich glaube, dass dieses Produkt einfach auch im Gesamtverkaufssortiment wahrscheinlich ganz unten angesiedelt ist.
Davon gehe ich aus, also du musst schon sehr crazy sein.
Genau, also bei Hundebesitzern gehst du auf die Masse und die Masse ist der Durchschnitt und somit muss ich einfach den perfekten Nenner finden und das ist Preis, Leistung und Qualität muss passen. Nichts
und das
anderes.
Ist es. Also qualitativ leider gar nicht und Preis, Leistung hat auch nicht gepasst. Ich würde das heute nie wieder machen.
Vor allem wenn Qualität und Preis, Leistung passt, kaufen die Leute wieder. Wenn es zu teuer ist und die Qualität, dann macht das vielleicht einmal, aber kein zweites Mal mehr.
Richtig.
Und wenn die Qualität Müll ist, dann hat sie sowieso erledigt.
To be honest, das hat für ein paar Instagram-Bilder gereicht. Ja. Also mehr auch nicht. Also ich finde das wirklich extrem. Nein, ich hab's immer noch zu Hause. Also ich könnte mich nicht davon trennen. Ich hab's immer noch zu Hause, aber es ist irgendwie so eher jetzt so als Deko-Accessoire. Aber kommen wir zurück zu dir und deinem Partner Andreas König. Ihr macht ja jetzt quasi nicht nur den Vertrieb, sondern ihr habt euch jetzt auch so, ich sag jetzt mal, weiterentwickelt. Ja. Ihr coacht ja auch, oder beziehungsweise ihr habt ja jetzt auch quasi, führt Schulungen durch und kommt so, der Nachwuchs kommt jetzt so ran.
Ja, also es war grundsätzlich immer schon so, dass wir anfangen auf Facebook, Instagram oder auch so, wenn uns Leute hier, wenn wir sich mit jemandem unterhalten haben, waren immer wieder die Anfragen, ob wir denen nicht die Sache beibringen können. Also, würdest du mich coachen, ich zahle dir das oder ich beteilige dich an meiner Umsetzung. Und alle diese möglichen Anfragen haben wir bekommen, haben das aber immer abgelehnt. Die Leute sind dann oft zu anderen Coaches gegangen. Ich kenne ja auch alle in der Szene, sage ich einmal. Und nicht alle, aber es gibt viel schwarze Schafe.
Immer.
Und das Problem war dann, die Leute sind dorthin gegangen, haben dann auch was gezahlt, meistens gar nicht so wenig. Mhm. Und haben einen schlechten Support bekommen oder ja, es war einfach nicht die Unterstützung da, was sie sich erwartet haben. Und dann sind sie wiedergekommen und haben gesagt, ja, ich habe da jetzt 5.000 Euro ausgegeben oder 10.000 Euro ausgegeben und ich habe nichts bekommen. Und das ist ein scheiß Business und was die Leute halt dann alle sagen, wenn es nicht funktioniert. Und wir haben dann gesagt, warum kein zweites Standbein aufbauen?
Upsala. Oh,
jetzt bin ich attackiert worden.
Live on screen, on air.
Und wir haben sich dann gedacht, warum kein zweites Standbein aufstellen? Weil die Leute wollen es sowieso und wenn es wir nicht anbieten, gehen die sowieso zu jemandem anderen und sie wollen es ja grundsätzlich von uns haben. Und dann haben wir das Institut für E-Commerce gegründet. Wir coachen dort die Leute, wie du dir deinen eigenen Online-Shop aufbaust, wie du profitable Werbeanzeigen schaltest, wie du verhandelst mit deinen Geschäftspartnern in China. Was ist's? Und dann wirklich, dann geht's auch schon rein ins Tracking, also wie du. Mittlerweile gab es ja ein iOS-Update, was alles ein bisschen komplizierter gemacht hat mit Tracking. Also wir gehen da wirklich in die gesamte Materie rein. Ist auch Shop-Systeme mehrere, nicht Shopify, sondern auch WooCommerce. Also es ist wirklich alles abgedeckt. Ja, und da bringen wir den Leuten das bei. Und mein Hintergedanke war ja dabei, es wäre cool, wenn jemand dabei wäre, so wie wir, der was vor 5 Jahren damit gestartet hat und dann wirklich was wirklich Krasses aufstellt und man baut das mit dem auf und im besten Fall, wenn man sich auch noch gut versteht, kann man sich irgendwie beteiligen und steckt dann noch mehr Power rein und ja, das ist so mein Hintergedanke gewesen, dass man einen Inkubator, sage ich, also von einer gleichgesinnten Community schafft, die was alle an einen Strang ziehen und ja, und dass sich dann der eine oder andere rauskristallisiert, der was auch ein mega Erfolg hat. Natürlich wünsche ich mir, dass alle das haben würden, aber es ist in der Praxis nicht so.
Hat jetzt gerade was, also assoziiere ich gerade auch so mit ein bisschen so mit Höhle der Löwen. Eben dieses, man hilft dann dem Startup und schaut dann, dass man da irgendwie.
Also wir bieten das an für Leute, die was absolut keine Ahnung haben und sich das aufbauen oder halt Leute, die was schon was haben, aber stecken.
Wie wäre es denn jetzt, wenn ich zu dir kommen würde? Weil du hast jetzt schon. Sorry. Das ist halt so, ne? Wie ist es, wenn ich jetzt zu dir kommen will, weil du hast jetzt ein paar Punkte angesprochen, eben wie man das umsetzt und so weiter. Was ist denn, wenn ich komme und sage, hey, pass auf, ich habe noch keine Idee, ich würde das gerne machen, ich habe vielleicht sogar ein bisschen Kapital, aber was wäre bei mir so passend? Wäre es eher Beauty, wäre es dies, wäre es das? Helft ihr da auch? Oder
also wir haben in dem Kurs ein Kapitel, das bezieht sich nur auf Produktsuche.
Ja.
Und das ist sehr, sehr, also es ist ein paar Stunden ausführlich erklärt, sage ich einmal, wie du ein Produkt findest, mit dem du dich auch identifizieren kannst, weil es bringt nichts, wenn ich jetzt weiß nicht was, Babyprodukte verkaufe, weil ich erstens habe ich keine Ahnung und das interessiert mich auch nicht.
Genau, Authentizität. Ja. Ne,
da und wenn du schon ein Hobby hast, sage ich, und dann verkaufst du auch im Bereich in dieser Nische, wo auch dein Hobby liegt, ja, dann kannst du dich mehr in den Kunden hineinversetzen, weißt, was er will, du weißt, auf was für Qualitäten man setzen muss.
Du hast es ja eben richtig gesagt, ne? Also Hundebesitzer, dein Hund läuft da durchs Wohnzimmer deiner Eltern und da kommt dir diese Idee, weil du dann auch weißt, was braucht mein Hund, was finde ich schön, was spricht mich an. Wenn du kein Hundebesitzer bist, macht es keinen Sinn, weil dann schaust du wahrscheinlich eher auf Zahlen oder was machen andere.
Aber man weiß auch nicht, was ein wichtiges für den Hund
ist. Ganz genau. Genauso wie du sagst, Babys. Ne? Also wenn du jetzt kein Baby hast und das immer nur aus der Ferne, weißt du nicht, wie die schlaflosen Nächte sind und was da tatsächlich auf einen zukommt. Aber das gibt's tatsächlich. Also das heißt, ich könnte sagen, hey, pass auf, ich komme zu dir, lass uns mal zusammensetzen, lass uns mal irgendwie brainstormen, was könnte zu mir passen.
Ja.
Und aber da gibt's natürlich keine Garantie. Also man muss natürlich auch offen
nicht,
sein.
Ja. Natürlich nicht, weil ich kann das beste Produkt jemandem mitgeben. Also wirklich die besten Werkzeuge kann ich jemandem mit auf den Weg geben. Aber wenn er es dann nicht so umsetzt, wie wir das sagen, oder wenn er einfach aufhört, oder wenn ich heute mache ich ein bisschen was, dann mache ich 2 Wochen wieder nichts.
Ja,
aber
klar.
Dann kann es nicht funktionieren.
Klar. Prinzipiell jetzt für die Sache, die ihr gestartet habt damals, 2 Fragen quasi. Wie viel Kapital war da mit am Start? Und ist das heute noch so realisierbar?
Also wir haben mit ein paar tausend Euro gestartet. Also ich glaube, es waren 4.000 bis 5.000 Euro waren das, was wir gehabt haben. Aber davon haben wir auch nicht alles eingesetzt. Also ich glaube, wir haben so um die 3.000 oder 3.500 dann eingesetzt für den Anfang, bis das Geschäftsmodell angelaufen ist. Aber wir haben dann mit der Zeit leider einiges an Lehrgeld bezahlt, weil wir viele Sachen nicht wussten. Und wenn ich das mit einrechnen würde, wäre es halt schon mehr. Aber das Gute ist, es hat sich dann halt, das Lehrgeld waren unsere Gewinne, sage ich einmal. Ja. Dann.
Wo man, ja, jetzt sagst du Lehrgeld, das heißt prinzipiell für jemanden, der jetzt startet und sagt, hey, ich mache jetzt erstmal eine Schulung bei dir, der muss dieses Lehrgeld
der muss quasi es dann nicht zahlen, mehr zahlen, weil das habe ich schon bezahlt.
Ja, genau.
Das habe ich schon vorgestreckt.
Richtig, richtig. Der profitiert natürlich von eurem Scheitern und von allem, was dazugehört.
Aber ich muss sagen, es ist auch gut so, weil wir haben damals auch, also wir haben damals, wie wir gestartet haben, gab es noch nicht so viel Wissen auf dem Markt. Vor allem auch nicht kostenlos. Und wir haben dann von einem kanadischen Coach, den haben wir auch bezahlt, und der hat uns wirklich gutes Know-how mitgegeben. Und das war auch einer der Gründe, warum wir dann in eine höhere Umsätze gekommen sind, weil er es schon einfach gewusst hat, wie es geht, und wir einfach keine Ahnung gehabt haben.
Also das heißt, verstehe ich richtig, nicht immer so den großen Macker, sondern sich auch mal was sagen lassen. Ja. Weil die tollste Idee ist nicht realisierbar, wenn du nicht weißt, wie die Strategie
genau,
und wie man
das funktioniert. Es ist ja nicht nur, finde das Produkt da und dann geht's los. Es sind ja viele kleine Stellschrauben, auf die es ankommt. Und wenn man die nicht richtig einstellt, dann funktioniert das wohl nicht.
Und jetzt würde ich gerne noch mal ganz kurz darauf zurückkommen. Ich habe ja eben gesagt, auf die Polizei kommen wir später zu sprechen. Wie ist denn überhaupt dein Werdegang? Weil ich habe jetzt so ein bisschen mir deine Bio angeschaut und habe gelesen, du warst beim Bundesheer, 13 Monate Militär in Syrien. Mhm. Jetzt sitzt du vor mir.
In Wien,
Rooftop, und sagst mir, wir haben 14,5 Millionen Umsatz gemacht in den letzten roundabout 3,5, 4 Jahren. Warte mal, und dann warst du ja noch bei der Polizei, das haben wir auch ganz schnell abgehakt, mehr oder weniger. Aber wie kam das zustande? Also dass die Leute einfach mal verstehen, so dein Werdegang. Also man ist jetzt nicht von heute auf morgen Millionär, sondern da war schon...
Also ich bin, ich war grundsätzlich in der HTL und dort habe ich die Abteilung Elektrotechnik besucht. Es hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht und ich konnte mich auch nicht damit identifizieren. Und das war eine Qual für mich und ich habe es dann auch abgebrochen.
Genau, du bist Schulabbrecher.
Ja, genau. Ich habe das dann auch abgebrochen, weil das hat überhaupt keinen Sinn mehr gegeben. Und ich glaube, ich hätte das auch nicht in 100 Jahren geschafft. Weil es hat mich sowas von gar nicht interessiert. Also es war wirklich die Hölle für mich, weil ich bin da drin gesessen. Man kommt um 8 Uhr in die Schule, weiß nicht, wann geht man heim, 15, 16 Uhr.
Roundabout,
ja. Und ja, das war richtig bitter, weil es hat mich null interessiert. Und ich bin dann, ich habe die HTL abgebrochen, ich bin dann zum Bundesheer gegangen, der Grundwehrdienst, den muss sowieso jeder machen.
Darf ich ganz kurz fragen, was deine Mutter gesagt hat, als du gesagt hast, sie schmeißt die Schule? Ich meine, jetzt wird sie stolz sein, wenn du sagst, Mama, mein Kontoauszug.
Nein, ich muss sagen, sie hat das gar nicht so negativ. Also sie hat ja selber gesehen, dass keinen Sinn mehr macht, muss man schon dazu sagen.
Mama,
also,
alles richtig gemacht.
Ich kann nicht, es ist genauso, wie jemand von mir verlangt, heb dieses Haus daraus und setz darüber, das ist unmöglich. Und genauso war das. Also es gab klare Parameter, um zu erkennen, dass das nicht funktionieren mehr wird. Nicht mehr in den nächsten Jahren. Also vielleicht, wenn ich 5 Jahre drangehängt hätte, jeder Klasse einmal wiederholen, vielleicht irgendwann hätte ich es geschafft, aber dann hätte ich damit 30 Mal die HTL, das wäre peinlich.
Okay, ich verstehe.
Also es hat keinen Sinn mehr gemacht. Und danach musste ich ja zum Grundwehrdienst, ist halt Pflicht in Österreich. Nachdem ich den erledigt gehabt hatte, ich wollte immer mal ins Ausland gehen, vom Bundesheer, immer so viel mehr US-Militär irgendwo im Ausland, fand ich recht cool. Und ich habe mir gedacht, wenn ich das mache, mache ich das aber relativ zeitnah, also sprich, wenn ich noch jung bin, weil später weiß ich nicht, welche Lebenssituationen ich habe, wie sehr ich im Leben stehe mit gewissen Verpflichtungen, und dann kannst du nicht einfach für ein Jahr sagen, tschüss.
Ja,
und
stimmt.
Und mit, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, 20, 21 oder so, habe ich mir gedacht, ist das beste Alter dafür. Habe ich dann noch gemacht, war ich 13 Monate weg in Syrien, bei der Grenze zu Israel, das war recht cool, coole Erfahrung.
Gefährlich?
Ja, weil der zur damaligen Zeit, also ich war das letzte österreichische Kontingent, was damals abgezogen worden ist, wegen dem Bürgerkrieg, also den Aufständen, die haben ja da gerade begonnen und sind ja dann wirklich von Monat zu Monat schlimmer geworden. Und weil da gab es ja dann die Aufstände da in die Vororte und das hat sich halt ein bisschen nach Damaskus gezogen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Dann war ich dort, bin ich wieder zurück nach Österreich gekommen und ich habe mir schon dort die Gedanken gemacht, weil du hast zwar deinen Dienstplan, aber du hast jetzt nichts, was so, wenn Dienstschluss war, konnte ich Computer spielen, Playstation spielen mit den anderen. Und ich habe mir auch natürlich auch Gedanken gemacht, wie es dann weitergeht. Beim Bundesheer wollte ich nicht bleiben, weil es ist recht lustig, wenn du das Bundesheer in Österreich im Inland und im Ausland vergleichst, das sind wirklich wie zwei unterschiedliche Firmen, sage ich einmal. Also das ist, im Ausland sind alle cool, es ist wirklich auch eine Kameradschaft und man hält zusammen und das war wirklich cool. Sicher hast du den einen oder anderen Idioten dabei, aber grundsätzlich hat es gepasst. Aber im Inland, ich will das jetzt nicht laut sagen, da rennen nur Vollidioten rum. Das ist unfassbar. Ja, es ist unglaublich. Das muss man schon einmal sagen. Es ist, weil allein, was ich da im Grundwehrdienst miterlebt habe, was sich die aufgespielt haben, ja, solche Hampelmänner.
Kannst gar nicht mehr.
Und vor allem, es geht um nichts. Das muss man sich ja ehrlich sein. Es geht hier um nichts. Und wenn ich da in der Maria-Theresien-Kaserne 100-mal um einen Exerzierplatz gehe und mir das schon tierisch am Sack geht, und da geht's wirklich um nichts. Und dann, wenn das Hemd so ein bisschen da liegt, wen interessiert das, ob das Hemd jetzt so ein bisschen da liegt? Ich werde keinen Krieg gewinnen, wenn es da oben liegt und auch nicht so, da kommt es auf anders an. Und ja, und deshalb wie komplett zwei unterschiedliche. Das Lustige war auch, die Leute ändern sich. Ich habe Ausbilder gehabt, die waren, habe ich in Wien gekannt und die waren im Ausland waren sie cool. Also das ist ein Phänomen.
Ich denke mir, das liegt auch wahrscheinlich daran, dass man da im Ausland ist man halt alleine auf sich allein gestellt, dann hat man halt.
Und hier will jeder den Macker machen.
Genau, und da hat man sich, dann muss man sich auf den Kameraden verlassen, weil man hat keine Familie oder man geht dann nicht am Wochenende zur Freundin oder so, sondern da heißt es mit
Ich glaube, es liegt doch daran, dass hier in Österreich beim Bundesheer, also wenn, es gibt sicher den einen oder anderen coolen Posten, aber viele sind einfach unzufrieden und das zeigen es wortwörtlich.
Ich finde dein Beispiel so cool. Also ich meine, ich gewinne jetzt keinen Krieg, ob ein Hemd so oder so da liegt. Bei der Polizei warst du auch.
Ja, aber weil ich noch da so, weil du sagst, kein Krieg gewinnt.
Ja.
Ich war in Israel da noch viel.
Okay.
Und es ist sehr interessant, weil das israelische Militär, das siehst du zum Teil, die gehen mit Flipflop herum. Und ich meine, das ist weit entfernt von einer Art Justierung, aber ich will jetzt nicht sagen, ihr soll im Flip, aber die wissen, auf was es ankommt und da geht einem niemand an, du hast jetzt Flipflop an, wenn es gerade da auf Patrouille irgendwo, also es ist ein Unterschied und bei uns, Schuhe, wie hat das geheißen, wenn da Bandabschluss da beim Schuh, Katastrophe.
Bin ich froh, dass ich eine Frau bin und das nicht machen
freiwillig.
Muss. Ne? Also freiwillig schon, aber dass ich es nicht machen muss. Verstehst du die Burschen, die sagen, ich gehe nicht zum Bundesheer?
Nein, weil ich finde, man muss es schon durchleben. Es war schon gut. Es war ein Kasperltheater, zum Teil. Aber
man lernt das, was die Mama einem nicht beibringt.
Ja, das auch. aber man muss wirklich diese Erfahrung. Ich finde, jeder, der es nicht gemacht hat, hat wirklich was verpasst, weil wenn ich das jemandem erzähle, das kommt nicht so, wie wenn es wirklich dort bist. Also es hat wirklich Tage gegeben, einmal, ach, das ist doch wie in einem schlechten Film.
Sehr
aber das muss man erleben.
Und dann Polizei war auch nicht so.
Genau, also da habe ich mich dann beworben. Das Auswahlverfahren hat auch ungefähr ein Jahr gedauert. Dann wurde ich genommen, dann war ich 2 Jahre in der Schule und dann habe ich halt die Polizeischule beendet. Und dann war ich 2 Jahre im Außendienst. Und ja, es war auch nicht wirklich das, was ich mir vorgestellt habe. Also ich muss sagen, von außen schaut das recht cool immer aus. Aber dann, wenn du es von innen siehst, sage ich einmal, es ist also teils kommt man sich vor, wie weiß nicht, eine Sekretärin, die was den ganzen Tag dann nur am Computer sitzt und herumtippst, wegen Kleinigkeiten. Also eine Amtshandlung, was auch draußen auf der Straße 10 Minuten dauert, wenn du Pech hast, schreibst du dann eine Stunde am Computer, tak, 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 und dann batzt den Vorgesetzten wieder nicht, dann musst du es nochmal schauen, lauter so Sachen.
Und apropos Vorgesetzte, das hat auch nicht gepasst, ne?
Es ist, also nicht alle. Ich habe wirklich, zum Schluss habe ich einen richtig coolen Vorgesetzten, also das waren richtig cool man muss auch sagen, das war einer vom alten Schlag, also der hat gewusst, auf was er ankommt, weil der hat, sage ich einmal, die alte Zeit miterlebt und die neue Zeit. Ja. Und das ist natürlich ein Riesenunterschied aus Sicht des Beamten. Und es hat halt ein paar, sage ich einmal, paar junge, sage ich nicht Offizier, also Chargen gegeben, das ist was wie ein Unteroffizier, denen zu viel, wie soll ich sagen, denen was, die was ein zu großes, denen wurde zu viel Verantwortung in die Hand gelegt und haben sie sich ein bisschen aufgespielt und
gibt den Menschen Macht.
Ja, und es war nicht das, was ich auf Dauer machen wollte,
ja.
Weil ich muss sagen, es waren auch viele deprimiert. Haben gesagt, ah, es geht mir aber schon da. Ich freue mich schon auf die Pension mit, weiß nicht, sagt er mit 27, dauert eh noch Jahre.
Ui, ui.
Dann sollte man sich ernsthaft Gedanken machen, ob man da richtig ist.
Wenn ich das so höre.
Ich sag so, ich habe mit ein paar Kollegen und mit ein paar Vorgesetzten eine sehr schöne Zeit gehabt. Und ich habe dann aber auch wiederum, die Kehrseite der Medaille ist, ich habe mit ein paar Kollegen und ein paar Vorgesetzten eine richtige Scheißzeit gehabt.
Und wenn du jetzt nicht die gute Zeit gehabt hättest, wärst du wahrscheinlich so einer, der rauskommt und sagt, das ist einfach, das ist schlimm und würdest gar nichts Positives dran erkennen. Aber was ich gerne wissen wollen würde, ist, du beschreibst es gerade, okay, Bundesheer, Polizei, Schule. Würdest du sagen, dass es wirklich Menschen gibt, so wie ich dich jetzt einschätze, der sagt, ey, ich bin nicht fürs Unterordnen. Ich kann das nicht. Ich will mein Ding machen. Und dann auch noch.
Unterordnen ist immer relativ. Also, wenn ich jetzt mit einer Agentur oder mit einem Partner rede und ich sage, so und so wäre es besser, und der sagt so, das ist Schwachsinn, weil ich weiß, dass es so nicht funktioniert, sondern so, muss ich mich indirekt auch unterordnen, sage ich mal. Aber
anders.
Das ist anders, genau.
Man ist trotzdem auf Augenhöhe.
Genau.
Und man ist auf Augenhöhe und man hört
Korrekt,
sich an, so
genau.
Von wegen.
Ich ordne mich dann aufgrund seines Fachwissens der Meinung unter, aber jetzt nicht, weil ich sage, ich muss es, weil er einfach einen höheren Posten hätte oder so. Also das ist nicht der Fall.
Also wenn ich deine Geschichte, ich habe mich im Vorfeld mit dir befasst und wir haben uns ja auch schon mal persönlich kennengelernt und so. Dein Leben klingt so ein bisschen wie so The American Dream. Vom wenn du jetzt ein Buch schreiben würdest, was ich natürlich für dich
schreiben... Nur leider nicht in Amerika.
Was ich für dich schreiben würde, ne, also Ghostwriter-mäßig, würde ich dir raten zu sagen, wir haben es jetzt auf Kamera, vom Schulabbrecher zum Millionär.
Es gibt sogar ein Buch.
Wirklich? Gibt es schon?
Einer in Deutschland, das war ein Polizist, und das Buch heißt es vom Polizisten zum Aktienmillionär oder so. Das habe ich damals sogar in meiner Laufbahn gesehen und habe gesagt, cool, das hat mich inspiriert. Ich habe es nie gelesen, aber der Titel hat mich inspiriert.
Ist sehr nice. Ich würde es jetzt auch nicht lesen, sondern ich würde wirklich deine Geschichte aufschreiben, weil ich finde es extrem interessant, weil man hat ja so im ersten Moment hat man dieses Gefühl so Schulabbrecher und wir leben ja in einer Welt, in der sehr viel auf CV geachtet wird. Welche Schulbildung, was hast du gemacht, wo warst du?
Ja, das hat Überhand genommen, muss ich sagen.
Das hat Überhand genommen, ne? Also man schaut schon gar nicht mehr auf den Menschen. Wie ist das, wenn ihr für eure Firma Leute einstellt?
Ja, es kommt darauf an, auf welchen Posten, weil ich muss sagen, ich habe, es kommt wirklich darauf an, auf den Posten, wenn man jetzt ein Backoffice nimmt. Dann ist natürlich, da würde ich jetzt keine Schulabbrecherin nehmen, da brauche ich schon eine, was halt die Grammatik, Rechtschreibung beherrscht und alles, auch vielleicht, also auch gut Englisch kann. Das ist dann schon wichtig, aber bei anderen Stellen, also ich sage jetzt einmal, ein guter Grafiker, da ist es mir eigentlich egal, ob der die Schule jetzt beendet hat oder, weiß ich nicht, was gemacht hat, weil es sind oft die kreativen Leute und weil wir vor allem sind bei Unterordnen, die muss man teils dann wirklich mit Samthand schon angreifen, weil die kann man so oft verärgern. Aber ich habe es gemerkt, diese wirklich die extrem Gute, das sind die Kreativen und das sind eigene Menschen, sage ich einmal. Jetzt nicht im negativen Sinn,
nein,
sondern
positiv.
Genau.
Die musst du machen lassen.
Ja, die muss man machen lassen und da darf man irgendwie nichts Falsches auch sagen.
Genau. Und da ist es auch gut so, wenn du deren Fachwissen oder deren Prozess, den sie da irgendwie im Kopf ausarbeiten, auch vertraust und mitmachst, weil da entstehen extrem gute Dinge. Ich habe das auch gelernt. Gerade die kreativen Menschen, die sollte man echt nicht ausbremsen.
Und was auch interessant, also in dem Bereich, wo wir unterwegs sind, gibt es ja noch nicht wirklich, sage ich, klar, es gibt auf der FH gibt es ein Studium, eben E-Commerce nennt sich das, aber jemand, der so wie wir jetzt das von Ground auf gelernt, also selber macht, der kann das, also das, was die an der Schule unterrichten, ich habe einmal ein Mädel gekannt, was dort in dem Lehrgang war, ist komplett unterschiedlich zur Praxis. Und somit muss ich auch sagen, in unserer Branche, schaue ich da jetzt nicht so, hat der jetzt die Uni gemacht, hat er das gemacht, weil wenn er jetzt gut in Facebook-Werbeanzeigen schalten ist, was ich auf keiner Uni und auf keiner HTL, Hack, whatever lerne, sondern das lerne ich, indem ich es selber mache oder indem ich mir Kurse von Leuten kaufe, wie zum Beispiel wir, die was auf dem Gebiet Profi sind, dann lerne ich es. So, ja.
Da sagst du was. Ich denke es mir nämlich auch ganz oft, wenn man sich manchmal so anschaut, wer so YouTube macht, Instagram und so weiter. Das sind ja teilweise so Kinder oder Leute, die das wirklich im Kinderzimmer gestartet haben.
Genau.
Und das darf man nicht unterschätzen, weil die machen da Hobby und die probieren. Und das ist ja das Schöne, je jünger man ist, man hat ja noch nicht die Angst zu scheitern.
Ja, das stimmt, ja.
Und deswegen ist es noch einfacher. Aber jetzt zusammengefasst, was würdest du jetzt raten, wenn jemand sagt, pass auf, ich möchte so sein wie du? Wie soll er starten? Was sollte er am liebsten tun? Zu dir kommen, in die Schulung.
Ja. Zu uns kommen. Also wenn jemand im E-Commerce interessiert, kann ich mit wirklich, wir sind wahrscheinlich die beste Anlaufstelle. Und
nur in Wien oder Deutschland?
Nein, wir haben auch deutsche und Schweizer Kunden. Ja. Also das Ganze ist auf Deutsch und es ist sowieso digital. Also wir haben Live-Calls, wo wir im Zoom-Raum sind, wo wir mit unseren Kunden sprechen. Also es ist alles digital, also es ist komplett ortsunabhängig. Also ob der sitzt in Deutschland, wenn er Deutsch kann er auch in Südamerika sitzen.
Absolut, absolut. Das ist das Schöne genau. an diesem Job, dass du einfach sagen kannst, von wegen, es ist nicht mehr nur dieses physische Face-to-Face, sondern du kannst alles online machen. Ich sage ja immer, diese ganze Digitalisierung ist Fluch und Segen zugleich. Also wenn du dich jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel deine Insta-Stories sieht, gibt es die eine Möglichkeit, entweder man fühlt sich motiviert und sagt, hey, das will ich auch.
Oder man hasst es,
weil man sagt, hey, jetzt fährt er wieder mit seinem Porsche umeinander. Aber das habt ihr euch alles hart erarbeitet. Und gibt es Menschen, abschließend die Frage, gibt es Menschen, die sagen, ah, ihr hattet Glück?
Ja, gibt's auch. Aber das Lustige ist, die sehen das nur von außen und die denken sich, Onlinehandel, ja gut, ich nehme jetzt Produkt A, da mache ich ein bisschen Werbung und dann läuft es ja. Wenn es so einfach wäre, dann würde ich das System duplizieren auf 100 Jobs und müsste gar nichts mehr machen. Aber es ist nicht so einfach. Es ist im Hintergrund viel zu managen und es werden ja auch einige Steine in den Weg gelegt. Seien es Konkurrenten, die was dann mit Anwälten gekommen sind, dies, das, irgendwelcher Legal Stuff. Also es läuft ja nicht reibungslos, dass du eine Strecke hast, wo es so rauf geht. Ja, es geht immer. Und somit würde, klar, Glück spielt auch eine gewisse Rolle, aber sicher nicht ist das Ganze auf Glück aufgebaut. Glück hat sicher auch eine Rolle. Wir haben zu einer guten Zeit gestartet. Ich habe ein gutes Produkt relativ schnell gefunden. Hätte auch sein können, dass ich es halt später finde und so. Somit war es vielleicht Glück. Oder man kann auch sagen, meine Recherche war einfach gut. Sicher, Glück hat sicher auch einen gewissen Teil zu tun, damit zu tun, aber es basiert nicht auf Glück, sondern einfach auf Machen, tun.
Ja, in Zeiten von eben Social Media etc. sieht man natürlich dann meistens immer nur das Endergebnis, wenn jemand dann erfolgreich
Glück
ist.
Glück wäre, wenn ich da unten in die Trafik gehe, mehr Lottoschein kaufe und ein paar Millionen. Das ist Glück.
Ja, Glück wäre es auch, wenn du damit mir teilst. Nein, Spaß beiseite. Aber das ist ja so, ne? Manchmal, man merkt das ja auch bei vielen Hollywood-Schauspielern, Steve Jobs, whatever, die so oft gescheitert sind und man sieht, schlussendlich nimmt man sie erst dann wahr, wenn sie etwas geschaffen haben, wenn der Erfolg kommt. Aber die jahrelange
kann man ja auch sagen, es war Glück, dass er vielleicht das Inserat gesehen hat für diesen Film, wo er sich dann beworben hat, aber das ist in meinen Augen auch kein Glück, weil er hat ja davor schon die Vorarbeit leisten müssen.
Eben. Also wie viele Auditions und wie viel Angst, Schweiß und so weiter und so fort. Aber ich freue mich immer, solche Erfolgsgeschichten zu hören, die darauf basieren, dass man wirklich gerade bei dir, wenn man dich sieht, man hat so den Eindruck, es ist alles mit so einer Leichtigkeit, aber dem ist ja nicht so. Ja, wenn du sagst, du hast dich ja schon in Syrien da mit deinem Laptop damit beschäftigt und was könntest du tun, wenn du wieder zu Hause bist, das muss man ja auch erstmal alles verarbeiten und alles sacken lassen. Und eine Frage habe ich noch, wie bist du mit Andreas König zusammengekommen quasi?
Das fragen viele. Wir haben uns auf einer Grillparty, also es war ein Geburtstag, ein Freund hat gegrillt, und der Freund hat ihn gekannt und mich. Wir haben uns damals noch nicht gekannt und wir waren beide dort eingeladen und dort haben wir uns kennengelernt.
Blind Date quasi.
Ja, mehr oder weniger. Und dort haben wir sich kennengelernt. Ich glaube, dann haben wir Nummern ausgetauscht oder irgend sowas. Oh, dann haben wir sich ein paar Mal getroffen und so hat sich das dann ergeben. Ist auch schon einige Jahre her.
Aber es ist auch wieder so eine Sache, ne? Jetzt fragt man sich, war das Glück, war das vorbestimmt, war das Schicksal, Zufall, Glück, war es Schicksal? Man wird es nie erfahren. Fakt ist einfach, dass ihr einfach hier in Wien.
Was ist, wenn ich krank gewesen wäre und nicht gekommen wäre?
Wer weiß, ja. Genau.
Aber Faktum ist, ich war dort und somit hat es sich ergeben.
Und somit hat sich eure Erfolgsgeschichte entwickelt und es ist ja noch nicht abzusehen. Also da ist kein Ende in Sicht. Habt ihr noch andere Produkte?
Nein. Wir starten aber jetzt, oder wir haben gestartet vor, ich weiß nicht, heute haben wir den 18., glaube ich, weiß gar nicht.
Wir sagen doch kein Datum.
Nein, ich bin eh falsch gelegen.
Nein, Spaß beiseite, kannst alles sagen.
Wir haben am 15. diesen Monat haben wir den Verkauf in Deutschland und Österreich gestartet, weil das haben wir davor noch nicht gemacht und jetzt haben wir auch hier bei uns gestartet.
Super.
Und das läuft jetzt langsam an, sind jetzt noch einige Stellschrauben zum Richten, aber schaut ganz gut aus.
Und wo siehst du dich in 5 Jahren? Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Naja,
auf
noch
den
immer.
Bahamas?
Ja, vielleicht für den Urlaub, aber okay. Grundsätzlich da, wo ich bin. Wer weiß, vielleicht ist ein Exit bis dahin, aber auch wenn der kommt, würde ich danach in der Branche bleiben und irgendwas Neues angehen.
Ja, das ist ja das Schöne, ne? Auch da glauben immer die Leute, es würde einem irgendwie in den Schoß fallen, aber mit der Sache öffnen sich ja auch neue Türen, ja. Weil man sich ja auch weiterentwickelt.
Man lernt auch viele,
ne? Man
Leute
lernt
kennen.
Genau. So. Also sehr spannend, sehr, sehr spannend. Noch irgendwas in der Pipeline, was du uns verraten darfst? Ansonsten muss ich Andreas König einladen. Den
ja.
lade ich eh noch ein.
Also ich muss sagen, das Aktuellste war der Verkaufsstart hier in der EU, also Deutschland und Österreich. Ja. Und ja.
Sehr
sonst gibt es dabei noch keine Secrets.
Und sollte sich da was ändern, kommst du bitte nochmal zu uns und wir werden es ganz, ganz exklusiv verkünden. Alex, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich bin ganz ehrlich, ich mag es immer mit dir zu plaudern, weil es immer so bodenständig und so verständlich ist, also dass man da auch wirklich Bock hat, so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen. Ich denke, wir werden uns auf jeden Fall wiedersehen. Vielleicht sollten wir mal irgendwie ein Produkt für mich finden. Vielleicht hast du ja schon irgendwie eine Idee. Aber ganz spontan, was würde dir einfallen, wenn du...
Ja, Beauty.
Really? Ach, guck mal. Hier, Herr Regisseur, haben Sie das gehört? Beauty wäre... Also er nickt im Hintergrund, sagt natürlich nichts. Dann sollten wir uns auf jeden Fall zusammensetzen. Ich bin sehr froh, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich weiß, du bist extrem viel beschäftigt.
Ja, heute mal ein kleiner Ausgleich.
Du hast Schönes die Sonne
Wetter,
mitgebracht.
Weil die letzten Tage eh nur im Büro arbeite.
Siehst du, dann kannst du sagen, du hast
bisschen Vitamin D danken.
Absolut, absolut. Vielen, vielen Dank. Wir sehen uns relativ bald wieder. Und ich danke dir für dein Kommen. Ich danke dir für deine Zeit und ich wünsche dir auf jeden Fall oder euch ganz, ganz, ganz viel Erfolg mit dem Launch hier in der EU und auf dass es durch die Decke geht.
Danke.
In diesem Sinne, das war's mit I Can Hear You und beziehungsweise I Can TV. Wir senden heute von einer ganz neuen Location. Wir sind hier oben Rooftop Bar im Jazz in the City im 6. Wiener Gemeindebezirk. Und zwar ist das Maria Trink. Und ich glaube, das war schon ganz cool. Also meinen Gast habe ich zumindest beeindruckt. Ja. Schaut es euch an, kommt vorbei und bis ganz bald wieder. Alles Liebe.